Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Thiam.
Hallo und herzlich willkommen. Der Internationale Hurentag wurde das erste Mal im Juni 1975 in Frankreich ins Leben gerufen. Eine Gruppe von Prostituierten hat damals eine Kirche in Lyon besetzt, um auf die Rechte von SexarbeiterInnen aufmerksam zu machen. Hier mal ein Ausschnitt von einer Frau, die darüber spricht, wie prekär die Lage ist. Es geht um Strafzahlungen, um nicht ins Gefängnis zu müssen. Es geht um Mütter, denen die Kinder weggenommen werden.
Have you been sent to jail?
Not me, not yet, because until now I always paid the fine. But for instance, if you have children, you can't pay the fine. You are put into jail and your children are taken.
Ja, und aktuell findet die Aktionswoche Sexarbeit in Deutschland statt und wir schauen, inwieweit Diskriminierung und Stigmatisierung abgebaut wurden und ja, wo SexarbeiterInnen immer noch für ihre Rechte kämpfen müssen. Aktuell findet die Aktionswoche Sexarbeit bundesweit statt. Hintergrund ist das 50-jährige Jubiläum des Hurentags. Und Mia Leine ordnet für uns den Tag historisch ein und hat drei OrganisatorInnen der Aktionswoche getroffen, die ja einen Einblick in ihre Arbeit geben und aufzeigen, warum Sexarbeitende immer noch gegen Diskriminierung und Stigmatisierung auch durch die aktuelle Gesetzeslage kämpfen.
Am 2. Juni 1975 besetzten mehr als 100 Sexarbeitende in Lyon eine Kirche. Ihre Forderung, ein Ende von Strafgeldern, Polizeischikanen und unmenschlichen Arbeitsverhältnissen. Die Besetzung hielt 10 Tage an, bis sie von der Polizei geräumt wurde. Seitdem wird jährlich der Internationale Hurentag gefeiert. Bei dem Begriff zuckt man vielleicht ein wenig zusammen. Aber beim Besuch bei Johanna Weber, der politischen Sprecherin des Bundesverbands für erotische und sexuelle Dienstleistungen, erklärt sie.
Ja, der Internationale Hurentag wird tatsächlich auch so genannt. Zu einem, weil es den historischen Bezug gibt zu damals, wo die Frauen sich selber auch definitiv Hure genannt haben, natürlich auf Französisch dann. Und heutzutage ist der übernommen worden von uns, einfach weil das auch ein Zeichen von Protest ist, denn als Selbstbezeichnung können wir durchaus Hure sagen. Wenn andere Menschen das für uns benutzen, ist es ja eher ein Schimpfwort.
Zur Feier des 50. Jubiläums findet eine Aktionswoche für Sexarbeit statt. Bundes- und europaweit gibt es dazu Filmvorstellungen, Performances und Dialogveranstaltungen. In Nürnberg gibt es eine Stadtführung über die lokale Geschichte der Prostitution, in Dachau einen Vortrag zum Thema Sexarbeit im Dritten Reich, in Saarbrücken die Fotoausstellung Sexworkers – Das ganz normale Leben. Die Veranstaltungen sind ehrenamtlich von Sexarbeitenden und verschiedenen Verbänden organisiert. Oft geht es darum, einen Einblick in diese erst vor etwas mehr als 20 Jahren legalisierte Arbeitsbranche zu gewähren und für mehr Rechte für Sexarbeitende zu plädieren. In Leipzig fand in der Peterskirche ein 4-tägiges Programm mit dem Namen Huren im Hause des Herren statt, das von Sexarbeitenden zusammen mit KirchenvertreterInnen organisiert wurde. Eine symbolische Zusammenarbeit, die an den Ursprung vor 50 Jahren erinnern sollte.
Es war auf der Kirchenveranstaltung in Leipzig gestern ein Spruch, der von der Pastorin gesagt wurde: Wir sind Menschen wie andere auch. Und das Ziel, das wünsche ich mir, da sind wir noch ganz weit von weg. Wir arbeiten dran, Schritt für Schritt. Für mich ist ein ganz wichtiges Ziel, dass wir keine weiteren Verbote und Sondergesetze für Prostituierte bekommen. Und es war sehr stark im Gespräch, das sogenannte nordische Modell in Deutschland einzuführen. Das ist jetzt so ein bisschen vom Tisch, Gott sei Dank. Und wir können jetzt über vernünftige Regelungen sprechen, die wirklich die Arbeits- und Lebensbedingungen von Sexarbeitenden verbessern.
Das nordische Modell gilt unter anderem in Schweden und Norwegen und kriminalisiert den Sexkauf, aber nicht Sexarbeitende. Es wird kontrovers diskutiert und die Mehrheit der Sexarbeitenden sind dagegen. Auch die Beratungsstelle für Sexarbeitende SMART, ein Projekt des Vereins Hilfe für Jungs, hat andere Vorstellungen und hat zu dem Thema Workshops veranstaltet, in denen Sexarbeitende selber einen alternativen Gesetzesentwurf erstellten. Dieser wurde diese Woche bei einer Pressekonferenz im Rahmen des Internationalen Hurentages vorgestellt. Dennis arbeitet bei SMART.
Es geht darum, dass von Sexarbeitenden oft ja mehr über sie gesprochen wird als mit ihnen. Und das wollten wir ändern. Deswegen hatten wir eine Workshop-Reihe bei SMART Berlin, unserer Beratungsstelle, angesetzt, wo eben Sexarbeitende sich verschiedene Gesetzesmodelle angeschaut haben in Deutschland, in Schweden, in Belgien, Neuseeland. Und das analysiert haben, diskutiert haben, dann kritisiert haben auch und ja so ein bisschen auseinandergepflückt und sich überlegt haben, was möchten sie eigentlich für einen Gesetzesentwurf selbst? Was würde die Situation auf der Arbeit und allgemein im Leben in Deutschland verbessern für sie?
Sexarbeitende fordern, dass ihr Beruf genauso wie jeder andere anerkannt wird. Sie wollen einen Zugang zu Bankkonten, zu Krankenversicherung und ein Ende der Registrierungspflicht, der sowieso nur ein Bruchteil der Sexarbeitenden nachgeht. Coco Lacuntra, Sexarbeiterin und Mitglied der Sex Work Action Group, erzählt uns warum.
Es klingt im ersten Moment, als wäre das was Gutes und so, als wäre das irgendwie so zum Schutz von uns. Aber am Ende, was passiert ist, dass die Sexarbeiter total gespalten werden in die Leute, die es sich quasi leisten können, sich registrieren zu lassen. Das heißt Leute, die vielleicht ein bisschen weniger Angst um ihre Daten haben müssen. Es gibt viele Fälle, wo Sexarbeiterinnen die Kinder weggenommen wurden. Es gibt viele Sexarbeiter, die haben noch andere Jobs nebenher, die würden vielleicht ihre Jobs verlieren, wenn das rauskommt. Es gibt viele, die sprechen überhaupt nicht die Sprache oder haben keine Papiere, migrantische Sexarbeitende. Die alle haben natürlich Angst, sich registrieren zu lassen und dass das da irgendwie rauskommen könnte und werden dann irgendwie in den Untergrund gedrängt, weil die eben nicht an sichere Arbeitsplätze kommen. Die können nicht mit Bordellen arbeiten, Massagestudios. Genau, es ist einfach eher ein Kontrollmechanismus als ein Schutzmechanismus.
Eine Evaluation darüber, welche Auswirkungen das Prostituiertenschutzgesetz in den letzten Jahren hatte, wird dem Bundestag im Juli vorgelegt und debattiert, ob und wie es reformiert werden soll. Die OrganisatorInnen der Aktionswoche Sexarbeit hoffen, dass ihr Gesetzesentwurf auch in der Politik ankommt und das Prostituiertenschutzgesetz reformiert wird. Doch während der Aktionswoche sind sie erstmal froh über die Begegnungen an den Veranstaltungsorten.
Es hat sich auch herausgestellt, dass es auch viele Menschen gab aus verwandten Organisationen, die irgendwie mit dem Thema Berührungspunkte haben, aber auch interessierte Menschen aus der Nachbarschaft, die vorbeigekommen sind und sich das mal angeschaut haben. Das Hauptquartier quasi der Veranstaltung war ja die 12-Apostel-Kirche in Schöneberg. Da kamen dann teilweise auch die üblichen Kirchengänger vorbei, was ganz nett war. Da wurden wir auch recht warm und herzlich aufgenommen von der Gemeinde.
Ja, Dennis von der Beratungsstelle SMART war das. Und ja, bis zum Ende dieser Woche gibt es noch bundesweite Ausstellungen, Bordellführungen und Filmabende zum Internationalen Hurentag. Surreales Entertainment kommt auf Sie zu. Ab morgen verwandeln sich in einer Serie, die man in der ZDF-Mediathek begutachten kann, Teenager in Dinosaurier. Club der Dinosaurier heißt sie. Kurz gesagt geht es um zwei Jungen in der Pubertät, Ben und Janni, die sich nach der Einnahme von ominösen Testosteronpillen langsam in Dinos verwandeln. Wir hören mal rein, was passiert, wenn so ein Dino eine Abi-Party sprengt. Genau. Jenny Zilke hat die Serie für uns gesehen. Jenny, mein erster Eindruck, als ich den Trailer sah, absurd, bewegt sich irgendwie zwischen Fantasy und auch Horror. Worum geht es denn eigentlich?
Ja, das ist quasi eine Fantasy-Serie, aber eine sehr moderate. Es dauert wirklich lange, bis die Fantasy auch bildlich eine Rolle spielt. Die Effekte bleiben also lange auf der Ebene bunte Kontaktlinsen und angeklebtes Dino-Horn. Und die Geschichte ist nicht neu. Zwei Schulaußenseiter aus der Oberstufe, der eine hochbegabt, der andere nett und so ein bisschen aus der Form, leiden unter ihrem Status und unter dem Bully der Schule. Und das wird alles noch schlimmer, als ein attraktives Mädchen, Suki, neu in die Klasse kommt. Und die wollen beide dann erst recht beeindrucken. Und dabei sollen ihnen dann obskure Tabletten helfen, die sie bei einem Schwarzmarktdealer, einem Jungen im Rollstuhl übrigens kaufen. Und die sollen eben Folgendes mit denen machen. Wir können ja mal kurz in das Verkaufsgespräch reinhören.
Das, was ich euch jetzt präsentiere, ist der absolute Gamechanger. 180 Mal feinstes Testosteron. Der Nektar der Alphas.
Der heilige Gral aller Jungs dieser Welt, die bislang von der Evolution verarscht wurden.
Ihr müsst nur ein paar davon nehmen. Und ihr müsst nie wieder irgendwelche dummen Kommentare anhören.
Gänsehaut.
Und vor allem, ihr werdet nie wieder diese unmännlichen Bettas sein, die von den Alphas da draußen gefressen werden.
Ja, also die Tabletten sind angeblich Testosteron und sollen eben aus den Losern Alphas machen. Klassische Jungsfantasie gibt's ja auch so ähnlich als Versprechen beim Pumpen im Fitnessstudio, ne, mit Anabolika. Und die beiden, Janni und Ben, nehmen das dann ein. Erst der eine, dann der andere. Zunächst ein bisschen zögerlich. Dann finden sie es immer besser, fühlen sich stärker und selbstbewusster. Merken aber auch, dass sie sich körperlich verändern. Sie verwandeln sich tatsächlich und zwar in Dinosaurier. Also das beginnt mit diesem Dino-Schwanzstummel am Steiß bei dem einen und einem Hörnchen am Kopf beim anderen. Und dann werden die Augen zuweilen gelb und die Nägel hart. Und der eine wird wechselwarm und dann kommt noch der Konkurrent der beiden auf den Trichter und wandelt sich auch langsam. Und es gibt natürlich dann Eifersucht und Streit und Kampf und Erkenntnis, wie das bei solchen Geschichten eben immer so innewohnt. Mhm.
Es ist ja jetzt auch nicht das erste Mal, um es vorsichtig zu sagen, dass in Geschichten das Bild aufgemacht wird, Mensch verwandelt sich in ein Tier. Warum ist diese Erzählung immer wieder so ein beliebtes Thema?
Ja, ich mag es eigentlich ganz gern, diese Tierverwandlung. Das gibt's ja schon ewig als Motiv in der Kunst oder Kultur. Man nennt es Therianthropie, also ein Mensch verwandelt sich in ein Tier oder einen Tiermenschen und übernimmt eben auch die Fähigkeiten oder Aussehen des Tieres. Wir kennen das natürlich klassisch als Lykanthropie, also Verwandlung in einen Werwolf. Und der Geschichte gibt's lustigerweise auch schon lange, die Verwandlung in einen Werhund oder eine Werkatze oder sogar in eine Werkuh. Und bis heute spukt das immer wieder auf die eine oder andere Weise durch unsere Narrative, auch bei Spider-Man beispielsweise, wo ja ein pubertierender Junge nach einem Laborunfall die Fähigkeiten einer Spinne übernimmt. Ein bisschen ist es auch verbunden überhaupt mit all diesen Geschichten, in denen Menschen quasi eine zweite wilde Seite von sich selbst erfahren, um darin dann Dinge auszuleben, die sie in ihrer sanften Form nicht ausleben dürfen. Ist dann wieder so ein bisschen das Dr. Jekyll, Mr. Hyde oder auch Doppelgänger-Motiv. All das steckt da mit drin und Janni und Ben wollen eigentlich wilde Männer sein, sind aber gefangen im pickligen Jungskörper und brechen dann eben mit Hilfe dieser Pille aus.
Der Nektar der Alphas. Ich frage mich ja immer noch, wer das geschrieben hat. Nun spielt ja beim Club der Dinosaurier vor allem die Pubertät eine Rolle. Eine Zeit, die ich immer noch zu verdrängen versuche, in der sich ja sehr viel verändert. Wie passt das dazu?
Ja, die Pubertät ist ja sozusagen als Metaort natürlich wahnsinnig etabliert, weil sich da ja eh alles verändert. Also Hormone kicken ein, Körper mutieren quasi von selbst. Es gibt schon eine Weile einen echten Boom an Pubertätsserien, die diese Veränderungen aufgreifen und auch eben sehr oft an Schulen oder Internaten spielen, weil man da diesen Mikrokosmos und die ganzen Hierarchien so gut beschreiben kann. Allen voran die fantastische Serie Sex Education, an der sich Club der Dinosaurier die gesamte Grundkonstellation abgeguckt hat, sogar den Jungen im Rollstuhl. Und dann Euphoria, auch Normal People oder Community oder die deutschen Produktionen Maxton Hall oder Schloss Einstein, so unterschiedlich gelungen sie auch sind, erzählen von Hierarchien und dem Erwachsenwerden und natürlich auch Adolescence, diese britische echt harte Miniserie, die gerade in aller Munde ist. Und auch das Thema Incels bearbeitet, also Jungs und Männer, die einen extremen Frauenhass entwickeln, weil sie sich von Frauen oder Mädchen zurückgesetzt fühlen. Das klingt bei Club der Dinosaurier ja ebenfalls als Motiv an. Das haben wir gerade in dem Ausschnitt gehört mit den Alphas.
Ja. Und dein Fazit, also ist es eine sehenswerte Serie, vor allem vor dem Hintergrund, sie auch mit anderen Formaten zu vergleichen?
Also ich glaube, wir sind beide nicht die Zielgruppe. Das richtet sich ja deutlich an Teenies, also 14, 15, 16-Jährige. Die Protagonisten sind 17 und Teenies schauen ja immer nach ein bisschen älteren Identifikationsfiguren. Ich finde die Serie, die übrigens von Lutz Heineken Junior ist, legitim und auch gut in ihrem für mich als Erwachsene, sage ich mal ein bisschen überheblich, etwas didaktischen Ansinnen der Männlichkeitskritik. Ich finde sie von der Machart allerdings schon eher hölzern und überdeutlich und dann auch stereotyp in den Figuren. Also alle verhalten sich immer genauso, wie man es erwartet. Das ist immer so quasi die erste Drehbuchidee. die Versagerfreunde, die ignoranten Eltern, die hübsche Neue, der Macho mit der Freundin, die natürlich dann auch alle die entsprechende Wandlung durchmachen. Das ist nicht überraschend und für mich auch nicht so lustig. Was mich aber als Prämisse am meisten rauswirft und nicht überzeugt, ist diese Idee, dass sie sich ausgerechnet in Dinos verwandeln. Ich assoziiere mit Dinosauriern so gar nicht Männlichkeit oder Sextrieb oder Virilität oder Alpha. Im Gegensatz assoziiere ich große, langsame, trockene, ausgestorbene Echsen, deren letzte Nachkommen Vögelchen sind. Ich verstehe gar nicht, wieso man das nicht als Club der Gorillas oder Club der Hengste inszeniert oder wie wäre es denn mit Club der Zentauren. Aber vielleicht sind Dinos ja auch genau das Richtige für Jungen als Übergangsobjekt zwischen der Kindheit, in der man mit Dinos ja so Allmachtsfantasien auslebt, und dem komplizierten Heranwachsen. Und wie gesagt, ist ja eigentlich auch nicht für mich gedacht.
Ja, Echsenverwandlung, toxische Männlichkeit, alles wird irgendwie in einen Topf geworfen, zu einem Ratatouille zermanscht. Wer trotzdem neugierig geworden ist, Club der Dinosaurier gibt's ab morgen in der ZDF-Mediathek. Jenny Zilke hatte die Infos. Herzlichen Dank.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat heute Susanne Balthasar.
In Berlin hat ein zweitägiger Kongress des Börsenvereins des deutschen Buchhandels begonnen. Anlass ist das 200-jährige Bestehen des Branchenverbandes. Schriftstellerinnen und Schriftsteller diskutieren mit Vertretern von Politik und Wirtschaft über die Zukunft der Buch- und Medienbranche. Den Vortrag zum Auftakt der Veranstaltung hält die Journalistin und Autorin Hatice Haruna Oelker. Sie kritisierte hier im Deutschlandfunk Kultur, dass sich die Vielfalt der deutschen Gesellschaft nicht in der Literatur widerspiegle.
Wir haben nicht so viele Zahlen in Deutschland, aber es gibt eben eine Studie aus England von 2020 und da geht es eben um strukturelle Hindernisse für Migrantisierte und für Schwarze. Menschen. Und da wird zum Beispiel gezeigt, dass Autoren of Color, schwarze Autoren oder auch Autoren aus der ArbeiterInnenklasse benachteiligt werden. Und dass der Literaturbetrieb dort sich auf so ein Publikum ausrichtet, das mehrheitlich weiß und eben der Mittelklasse entspricht. Leider fehlen für den deutschen Markt solche Zahlen. Und deswegen ist meine Keynote auch eine Aufforderung, sich zu fragen, was an vielfältigen Geschichten fehlt, warum und welches Publikum sich vorgestellt wird.
Die Journalistin und Autorin Hatice Haruna Oelker. Russland hat die Kultureinrichtung British Council als unerwünschte Organisation eingestuft. Die Maßnahme kommt einem Betätigungsverbot gleich. Die russische Generalstaatsanwaltschaft teilte mit, der British Council positioniere sich zwar als unabhängig, seine Arbeit aber richte sich an den Prioritäten der britischen Regierung aus und werde vom Außenministerium finanziert. Der British Council bezeichnet sich selbst als internationale Organisation des Vereinigten Königreichs für Kulturbeziehungen. Ziele sind unter anderem die Förderung der Zusammenarbeit von Menschen und Institutionen aus Kunst und Kultur. Eine entwendete Wachsnachbildung des französischen Präsidenten Macron ist wieder an das Pariser Musée Grévin zurückgegeben worden. Aktivisten von Greenpeace hatten die Figur vor wenigen Tagen aus dem Museum geschmuggelt. Sie nutzten das Ausstellungsstück für Proteste gegen Frankreichs Gas- und Düngemittelimporte aus Russland und hatten die Rückgabe angekündigt. Nach den Greenpeace-Aktionen meldete sich die Polizei beim Direktor des Wachsfigurenkabinetts, weil die Macron-Nachbildung herrenlos vor der Zentrale des Stromkonzerns EDF herumstand. So berichtet es das Magazin Paris Match. Museumsmitarbeiter überprüften dann, dass die Figur unbeschadet ist und stellten sie wieder hinter ihren Museumsschreibtisch. Dorfbuchhandlungen sind wichtige Bausteine für Bildung und Teilhabe. Sie sind kulturelle Schätze. Das sagte Ministerpräsident Rhein bei der Verleihung des Titels Hessens beste Dorfbuchhandlung 2025 an die Umstädter Bücherkiste. Das Geschäft aus Groß-Umstadt konnte die Jury besonders mit seinem Veranstaltungsprogramm überzeugen. Neben Lesungen organisieren die Inhaberinnen auch Projekte zur Leseförderung für Kindergarten und Schulkinder. Außerdem kann sich das Publikum unter dem Motto »Ein Abend in der Welt der Bücher« nach Ladenschluss für 2 Stunden in dem Geschäft einschließen lassen und ungestört stöbern. Die Buchhandlung sei damit ein Vorreiter für kreative Ideen, lobte Rhein.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
2017 ist die erste Nintendo Switch erschienen, hat damit eine Lücke geschlossen, bewegt sich zwischen Smartphone und Tablet Gaming, funktioniert auch auf stationärem Gaming, auf Spielkonsole oder für das Spielen am PC. Also kurz gesagt, mit der Konsole kann man sowohl am Fernseher als auch unterwegs über den eingebauten Bildschirm echte Gaming-Blockbuster spielen. Mittlerweile gibt's Konkurrenz. Das Steaming Deck ist technisch gesehen auch eine hybride Spielkonsole, ein tragbarer Personal Computer, aber Trommelwirbel, heute erscheint die Switch 2. Und unser Gaming-Experte Markus Richter hat sie sich für uns genau angeschaut. Markus, was ist neu an der Switch 2?
Es fällt als erstes erstmal auf, dass es nicht so eine große Neuerung ist, wie als die Switch auf den Markt kam, die eben diese Gerätelücke geschlossen hat. Das ist immer noch eine Switch. Ja, also im Grunde genommen sieht es aus wie das Vorgängermodell, ist ein bisschen größer. Also ein Bildschirm, links und rechts die abnehmbaren Controller. Insgesamt ist das Ganze so groß wie drei Smartphones oder ein kleines Tablet. Ist also eher so eine Art Update, keine neue Gerätekategorie. Das gilt auch für die Technik, die drinsteckt, die im Prinzip der Strategie des Vorgängermodells folgt. Es ist alles so annehmbar, aber es ist nicht jetzt überragend. Heißt, die Konsole, also die Switch 2 hat jetzt mehr Rechenpower als der Vorgänger, der Bildschirm hat eine höhere Auflösung. Aber es ist auch nicht so, dass man da irgendwie am Bereich des technisch Machbaren kratzt. Aber es ist eben ein Fortschritt, eine Evolution, nennt Nintendo selbst das auch. Die mehr oder weniger spannenden Sachen sind eher in den Details. Man kann zum Beispiel diese Controller, die man abmachen kann, auch als Maus benutzen. Und man kann optional eine Kamera dazu kaufen. Und es gibt dann mehr Online-Features, also einen Game-Chat, bei dem bis zu 4 Leute quasi in einem Videocall sich gegenseitig und ihre Bildschirme sehen können. Und Voice-Chat geht damit sogar bis 12 Leute.
Du hast sie ja nicht nur ausprobiert, sondern auch mitgebracht. Ich finde das also vom nicht nur Design, sondern auch von der Handhabe, wie man sie sozusagen hält, total anschaulich. Und es macht irgendwie schon einen direkten Spaß. Also auch wenn ich mich überhaupt nicht damit auskenne, ja. Ich spüre schon gleich so, wie es in meinen Fingern zuckt. Hat sie dir denn gefallen? Wie ist dein erster Eindruck?
Also mein erster Eindruck war auch geprägt von diesem, das ist halt ein anderes Switch. Ich fand dieses eine kleine Detail interessant, nämlich das mit der Maus.
This is the unknown planet Vuros. Alien creatures living in the jungle are waiting to strike.
Weil einerseits wird dieses Maus-Feature für so Partyspiele benutzt, wo man mal so ein bisschen rumgeckt damit. Aber ich fand am spannendsten die Anwendung beim Action-Shooter Metroid Prime 4, von dem ich eine Vorabversion spielen konnte. Das ist, was wir gerade gehört haben. Weil Shooter spielt man nämlich entweder mit Tastatur und Maus oder mit einem Controller, also zwei kleinen Joysticks. Und hier ist das eine Mischform. Man steuert die Figur mit dem Joystick des einen Controllers in der einen Hand und die Blickrichtung mit dieser Quasi-Maus, also man zieht den Controller dann so über den Tisch, in der anderen Hand. Und das fühlt sich sehr natürlich an. Und diese Idee, also diese Kombination dieser beiden Control-Schematics, fühlt sich so gut an, dass man sich wirklich fragt, warum gab es das vorher noch nicht? Andererseits, die Dinger sind relativ klein und auf Dauer ist es, glaube ich, sehr krampfig zu halten. Aber das Konzept ist so gut, vielleicht gibt es da in Zukunft noch andere Hardware, die das irgendwie vergrößert oder so.
Wichtig sind bei einer neuen Konsole natürlich auch die Spiele. Gibt es da denn irgendwelche großen Überraschungen oder auch Systemseller, also Spiele, die so gut sind, dass die Leute diese neue Konsole nur deswegen kaufen?
Also die gibt es nach meinem Eindruck nicht so richtig. Es gibt sozusagen Spiele, auf die man sich freut, aber so was ganz Krasses ist, wie bei der Konsole selbst, auch hier nicht. Also es wird dieses gerade erwähnte Metroid Prime geben, das soll noch erscheinen, aber eben auch für beide Switches. Für die Switch 2 gibt es vor allen Dingen Updates bekannter Nintendo-Spiele, also zum Beispiel die Zelda-Titel. Das sind zwei so sehr große Rollenspiele, wo man in einer riesigen Welt rumlaufen kann. Dann gab es so ein bisschen Ärger bei Fans, weil man soll, wenn man die alte Version hat, für die neue Version nochmal so ein bisschen extra was bezahlen. Das ist nicht so gut angekommen. Und dann gibt es natürlich das hier. Let's go! Es gibt dann auch schon ein paar Spiele exklusiv für die Switch 2. Es gibt zum Beispiel ein neues Mario Kart Rennspiel. Das ist jetzt nur ein neues Mario Kart, in einer endlos langen Reihe. Aber darauf freuen sich die Fans so zuverlässig wie Fußballfans auf eine neue Bundesliga-Saison. Und dann gibt es noch Donkey Kong Bonanza. Das ist so ein buntes Action-Abenteuer, was jetzt auch rauskommt. Und dann ist es ja so, dass Nintendo die beim großen Gaming mitspielen will. Ne? Also Nintendo wirbt damit, dass jetzt auch grafikhungrige Blockbuster, die leistungsstärkere Hardware vorbehalten war, auch auf der Switch 2 läuft. Also es gab schon immer so eine Trennung sozusagen zwischen den Nintendo-Spielen und den großen Dingern. Und ein ganz klassisches Beispiel ist Cyberpunk. Das ist so ein Open-World-Rollenspiel in einer sehr dunklen Welt, die sehr, also neonbunt und auch groß und mit Hochhäusern und sehr grafikintensiv eben auch ist und auch sehr düster und gewaltvoll. Und auch das soll es jetzt eben auf der Nintendo Switch 2 geben. Von dem, was ich gesehen habe, ist aber sozusagen diese Umsetzung der großen Blockbuster auf der Switch 2 eher diese Kategorie, das funktioniert schon, aber wenn ich die Wahl habe, spiele ich es doch lieber auf den dicken Systemen. Aber das heißt natürlich auch, wenn ich nur eine Switch habe, dann ist das natürlich sehr schön, weil ich kann dann trotzdem noch zugreifen.
Also klingt doch eher nach einem schicken neuen Update, aber nicht unbedingt nach der großen Revolution. Würdest du es denn trotzdem empfehlen oder anders gefragt, wem würdest du die Switch 2 empfehlen?
Das ist genau das Richtige. Es ist halt so eine Perspektivenfrage, weil man muss, oder nicht man muss, aber ich glaube, ein guter Vergleich ist, wenn man Nintendo so mit Apple vergleicht, ja. Wenn man das jetzt aus so einer technischen Perspektive betrachtet, was ist möglich, was bringt an Leistung, das mit dem Rest der Welt vergleicht, dann ist es nicht besonders aufregend, aber der Vorteil ist halt das eigene Ökosystem. Ne, also dieser Online-Chat und die Kamera zum Beispiel. Da gibt es Kritikpunkte. Jetzt nochmal 60 Euro extra. Man muss seine Handynummer abgeben. Der Chat wird 3 Minuten immer aufgezeichnet für die Moderation. Das will man eigentlich alles nicht, aber es funktioniert, die Online-Kommunikation mit anderen Spielerinnen, sehr gut innerhalb dieses geschlossenen Systems. Und das heißt, ich würde jetzt nicht sagen, jeder und jede braucht jetzt sofort eine Switch, aber für Nintendo-Fans ist das schon attraktiv. Und ich glaube nach wie vor, dass Nintendo und eben jetzt die Switch 2 auch ein guter Einstieg für alle sind, die selbst oder vielleicht für ihre Kinder so einen ersten Kontakt zum Videospielwelt suchen. Und für GamerInnen, die Videospiele als Hobby haben, gilt dann, glaube ich, eher so, man hadert da vielleicht so ein bisschen und denkt so, brauche ich das jetzt wirklich? Aber wenn man es dann hat, dann diese Begeisterung, die du gerade gespürt hast, die macht sich schon breit. Man bereut es dann, glaube ich, nicht.
Ein behutsames Update, das Spaß macht, sagt unser Gaming-Experte Markus Richter, kostet 470 Euro die neue Nintendo-Konsole Switch 2. Herzlichen Dank für die Infos.
Sehr gern.
Sex sells vor allem im Netz. Seitdem Pornos online frei verfügbar sind, steigt die Zahl der Nutzenden. Auf den Philippinen scheinen vor allem auch Frauenpornos zu schauen, deutet zumindest die Statistik vom Internetportal Pornhub an. Unser Autor Felix Lell sagt uns, warum man die Aussagekraft der Daten natürlich auch kritisch betrachten sollte und hat sich gleichzeitig im Land umgehört, warum Frauen dort auch Pornos schauen.
Wenn Mary Frances sich abends entspannen will, klappt sie häufiger mal ihren Laptop auf, besucht eine Pornoseite und wählt eines ihrer Lieblingsgenres aus. Und dann geht's los. Der 31-jährigen Mitarbeiterin einer Behörde in Manila, der Hauptstadt der Philippinen, ist das auch nicht unangenehm.
Für mich ist das kein Tabu oder so. Es ist einfach, was es ist. Also Unterhaltung und Erregung. In einer normalen Woche gucke ich wahrscheinlich 3-mal Pornos, immer für so ungefähr 10 oder 15 Minuten. Vor allem gefallen mir lesbische Settings, Transfrauen und Cockholding. Also, wenn ein Mann seiner Frau dabei zusieht, wie sie mit jemand anderem Sex hat. Zwischen diesen 3 Genres wechsle ich hin und her.
In ihrem Heimatland ist Mary Frances nicht nur durch ihre Vorlieben bei Pornogenres typisch, sondern auch dafür, dass sie als Frau überhaupt regelmäßig Pornos guckt. Laut Pornhub, der weltweit führenden Pornoplattform, stechen die Philippinen aber international heraus. Als das Land, wo Frauen häufiger Pornos gucken als Männer. Dies zeigen jedenfalls die Daten, die Pornhub jährlich von seinen Nutzerinnen und Nutzern auswertet. 59% des Datenverkehrs aus den Philippinen seien Frauen. Von den rund 20 Ländern, die Pornhub vergleicht, haben die Philippinen den höchsten Frauenanteil. Der internationale Durchschnitt der Nutzung durch Frauen liegt demnach bei 38%. Deutschland liegt mit 26% deutlich unterhalb des Durchschnitts. Warum stechen die Philippinen international heraus? Sabrina Gassad, Professorin für Gender Studies an der University of the Philippines in Manila, hat eine Erklärung.
Wenn wir an Fragen der Geschlechtergleichheit denken, dann sehen wir schon länger Veränderungen in Sachen Bildung, Zugang zu Technologien, Jobs, aber auch einen Wertewandel. Der Gedanke, dass Frauen sexuelle Wesen sind, ist heute viel akzeptierter als früher. Auch wenn noch immer erwartet wird, dass Frauen damit diskret umgehen.
Das klingt einerseits wie eine Erklärung, die auf alle möglichen Länder zutreffen könnte. Aber die Philippinen, wo rund 80% der Bevölkerung offiziell katholisch sind, der Rest anderen christlichen Kirchen oder dem Islam folgt, erleben einen Umbruch. Im World Gender Gap Report des Weltwirtschaftsforums, der 146 Länder nach Geschlechtergleichstellung vergleicht, stehen die Philippinen bereits auf Platz 25, vor den USA oder den Niederlanden. Dies habe auch mit einer subtilen, aber deutlichen Zurückdrängung der Religion über die vergangenen Jahrzehnte zu tun, sagt Sabrina Gassad.
In den Sonntagsmessen wird den Menschen sicherlich erzählt, dass sie von Pornos die Finger lassen sollten. Aber es gibt Studien dazu, wie in den Philippinen eine Art gespaltenes Christentum aufkommt. Man geht zwar noch zur Messe, folgt auch teilweise der Bibel, aber gleichzeitig bricht man hier und da die Regeln.
Pornokonsum sei für Frauen also auch eine Art des Aufbegehrens und des Ausdrucks von Selbstbewusstsein. Wobei die Aussagekraft der Pornhub-Daten fragwürdig ist. Nicht nur, weil es noch weitere Plattformen gibt, wo sich das Konsumverhalten womöglich unterscheidet. Annahmen über das Geschlecht einer Userin trifft Pornhub durch das Sammeln von Cookies, also Informationen über das sonstige Surfverhalten einer Person. Wer außer Pornhub auch Modeseiten besucht hat, wird eher als Frau klassifiziert. Wer Fußballseiten aufsucht, eher als Mann. Die Statistiken sind also nur Tendenzen. Passend zu den Erklärungen von Sabrina Gassad berichtet Mary Frances, die wegen ihres Jobs ihren wahren Namen nicht verraten will, von wachsenden Online-Communities.
Auf sozialen Medien haben sich in den letzten Jahren ungefähr mit der Pandemie Gruppen gebildet, wo sich Leute über Sex austauschen, auf Facebook, Twitter und so weiter. Für viele Frauen ist das ein Safe Space und wirkt ermutigend. Als ich jünger war, gab es sowas noch nicht.
Etwas Ähnliches sagt Emilia Felix, eine 32-jährige Modeberaterin. Auch sie schaut mehrere Male in der Woche Pornos. Wie Mary Frances wuchs sie katholisch auf, aber...
Nimmt die Religiosität ab? Die Boomer-Generation geht noch zur Kirche und folgt den Regeln, auch so richtig. Die Millennials wie ich oder noch jüngere Leute hören weniger darauf, was ein Priester sagt. In Manila ist das heutzutage nicht mal mehr ein Problem, wenn ich mit meinen Freunden im Café über Pornos rede. Wenn ich in meine Heimatregion gehe, die eher ländlich ist, dann ist das aber noch etwas anders.
Wie Mary Frances sagt Emilia Felix außerdem, dass sie Pornos auch schaut, um sich über Sexualität weiterzubilden, zum Beispiel neue Stellungen oder Kinks. Und dafür müsse man sich eben nicht schämen, ob man nun religiös sei oder nicht.
Bei Pornos geht es wirklich nicht nur um Masturbation. Es ist eine Sache, aber nicht die einzige. Pornos können auch Kunst sein. Und ob wir es konsumieren oder nicht, sagt nichts über uns aus. Auch Menschen mit guten Werten können Pornos gucken.
Solange die Pornos konsensual produziert worden seien, sei nämlich nichts Falsches daran.
Pornokonsum auf den Philippinen, warum dort auch Frauen schauen. Ein Bericht von unserem Autor Felix Lill, der nochmal eingeordnet hat, dass die Aussagekraft der Daten des Internetportals kritisch betrachtet werden sollten. Zum einen, weil es natürlich mehr Plattformen in diesem Genre gibt und auch, weil die Annahme über das Geschlecht über Stereotype läuft.